Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Literatur und Kritik. Sex und Nazis. Zur Unsichtbarkeit weiblicher Gewalterfahrungen in der KZ-Literatur. Von Johanna Oettl. Primo Levi, Jorge Semprún, Robert Antelme, Imre Kertész, Tadeusz Borowski, das Gros der Literatur, die unser Bild von Konzentrationslagern prägt, ist von Männern geschrieben. Ihre Bücher speisen sich aus der Erfahrung von Verfolgung, Gewalt und Folter, von Ereignissen also, welche die körperliche Integrität des Menschen fundamental bedrohen. Über solch einen einschneidenden Angriff auf den Körper schreibt Jean Améry in seinem Essay »Die Tortur«. Die Hautoberfläche schließt mich ab gegen die fremde Welt. Wird diese Grenze verletzt, zwinge ihm der Angreifer mit dem Schlag seine eigene Körperlichkeit auf. Im Vergleich zu Männern erfahren Frauen die Körperlichkeit eines Gegenübers, die ihnen aufgezwungen wird, weitaus häufiger als sexualisiert. Während Hunger, Schwerstarbeit, katastrophale hygienische Bedingungen und Folter zentrale Topoi in den Erzählungen von KZ-Überlebenden sind, spielt sexuelle Gewalt dort eine untergeordnete Rolle. Grund dafür ist nicht nur deren Tabuisierung, sondern auch die Tatsache, dass weibliche Erfahrungen der Lagerhaft weniger stark Teil des literarischen Kanons sind. Indessen würden literarische Erzählungen von sexueller Gewalt, so sie denn existierten, einen wichtigen Teil der Erinnerungen an die NS-Zeit ausmachen. Schließlich haben Historikerinnen gezeigt, dass sexuelle Ausbeutung inhaftierter Frauen ein fester Bestandteil des NS-Regimes war. Auch die NS-Gesetzgebung spiegelt wider, dass sexuelle Gewalt durch Männer im Dienste des Regimes als Kavaliersdelikt galt. So wurde etwa im Oktober 1940 die Bestrafung von Vergewaltigung durch Wehrmachtsangehörige neu geregelt. Vergewaltigungen wurden zu sogenannten Antragsdelikten. Es musste demnach ein Strafantrag gestellt und die Bestrafung explizit eingefordert werden. Sie waren also faktisch straffrei. So wie systematische Vergewaltigungen durch die Wehrmacht Alltag in den eroberten Gebieten waren, so selbstverständlich war sexualisierte Gewalt in Lagern. Dass schon der Eintritt ins Lager für Frauen auf spezifische Weise traumatisierend sein konnte, erzählen Überlebende des Frauen-KZ Ravenbrück. Sie sprechen von einer Vielzahl von SS-Männern, von denen sie beim Entkleiden eine Nacktparade gemacht haben, die sie begutachteten und ihr Aussehen kommentierten. Die Zeitzeuginnen beschreiben auch wiederholt sexualisierte Gewalt. Zu geschlechtsspezifischer sexueller Gewalt gehörten außerdem Zwangssterilisationen und Abtreibungen, medizinische Versuche, zum Beispiel künstliche Befruchtungen, und erzwungener Sexualkontakt, etwa in Lagerbordellen. Während sexuelle Gewalt in Berichten von Zeitzeuginnen eine wesentliche Rolle spielt, erzählen literarische Texte männlicher Autoren kaum davon. Sexualisierte Gewalterfahrungen von Frauen thematisieren sie oft nur punktuell und dort meist mit durchaus männlichem Blick. So schreibt etwa der politische Häftling Jorge Semprún, Überlebender des KZ Buchenwald, in seinem Roman »Was für ein schöner Sonntag« über einen Häftling, der das Lagerbordell frequentiert. Ich frage mich, ob er es normal und tugendhaft findet, eine der Nutten mit Erlaubnis und unter der Aufsicht des SS-Offiziers zu ficken. Ich frage mich, ob er es normal und tugendhaft findet, sowohl den Nutten als auch dem SS-Unteroffizier kleine Geschenke mitzubringen, die unentbehrlich sind, damit alles glatt geht und die aus Konservenbüchsen, Margarine, Parfümfläschchen bestehen, die auf dem Schwarzmarkt des Lagers erhältlich sind und die die Privilegierten von den Tagesrationen der Deportierten zugunsten ihrer Tugend, ihrer Normalität abzweigen. Tatsächlich existierten in einigen Konzentrationslagern Bordelle für die Häftlinge. Die beiden ersten wurden im Jahr 1942 im KZ Mauthausen und im Außenlager Mauthausen-Gusen eingerichtet. Es folgten Bordelle in Auschwitz-Stammlager Auschwitz-Birkenau, Auschwitz-Monowitz, Buchenwald, Sachsenhausen, Neuengamme, Flossenbürg, Dachau und Mittelbau-Dora. Dazu kamen Wehrmachtsbordelle. Im Jahr 1942 waren es über 500 und Bordelle für die SS-Wachmannschaft in KZs oder deren Nähe. Lagerbordelle konnten von Häftlingen besucht werden, die sich durch besondere Arbeitsleistungen hervorgetan hatten. Erreichbar für Männer weit oben in der Lagerhierarchie, zum Beispiel Kapos und Lagerälteste, also vor allem politische Häftlinge, während Juden der Bordellbesuch stets verwehrt war. Frauen wurden für die Bordelle angeworben, indem ihnen bessere Lebensbedingungen sowie eine nie erfolgte Entlassung nach 6 Monaten in Aussicht gestellt wurde. Die meisten wurden Lagerbordellen zugeteilt und meldeten sich nicht freiwillig dafür. Einige verbrachten lange Zeit in diesen Bordellen, andere wurden nach wenigen Monaten zurückgeschickt in ihre Herkunftslager, oft das Frauen-KZ Ravensbrück. Oder, falls sie schwanger oder mit Geschlechtskrankheiten angesteckt wurden, ermordet. Zwangsprostitution in Häftlingsbordellen wurde erst ab den 1990er Jahren zu einem von der Geschichtswissenschaft erforschten Thema. Ursachen dafür liegen in einem grundlegenden methodischen Umbruch in der Geschichtswissenschaft. Oral History als histografische Methode konnte sich erst in den 1990er Jahren erfolgreich durchsetzen. Zuvor berief man sich vor allem auf Dokumente. Zum Thema Zwangsprostitution existieren nur wenige NS-Dokumente und von den betroffenen Frauen wurde dieses Thema oft beschwiegen. Ebenso in Gedenkstätten. Man wollte keinen falschen Eindruck der Lebensbedingungen im KZ vermitteln. Sembruns Darstellung der Nutten in Was für ein schöner Sonntag ist nicht nur abwertend in der Wortwahl, sondern klingt auch, als handle es sich um selbstbestimmte Frauen. Mit keinem Wort kommen der Zwang und die Gewalt zum Ausdruck, die ihren Alltag bestimmten. Vielmehr impliziert Sembrun, die Frauen würden auf Kosten der verhungernden Deportierten unter angenehmen Bedingungen leben. Eine ähnliche, verzerrte Darstellung findet sich in der umfassenden Analyse des NS-Terrorsystems. Der SS-Staat, das System der deutschen Konzentrationslager von 1946, des Soziologen Eugen Kogon. Er war 6 Jahre Häftling in Buchenwald, die bis heute als Standardwerk gilt. Er schrieb, aus dem Frauenkonzentrationslager Ravensbrück wurden stets 18 bis 24 Mädchen in jedes der Lager gebracht, wo ein Bordell eröffnet wurde. Die Frauen hatten sich auf das Versprechen hin, nach 6 Monaten entlassen zu werden, freiwillig gemeldet. Die mitgebrachten Krankenblätter wiesen immerhin überstandene Krankheiten von einer Art aus, die nicht gerade einen übermäßig seriösen Lebenswandel ihrer Vorkonzentrationslagerzeit dokumentierte. Bis auf wenige Ausnahmen haben sie sich in ihr Schicksal ziemlich hemmungslos gefügt. Zitat Ende. Und wenig später heißt es dazu auch noch, die beiden SS-Aufseherinnen benahmen sich schlimmer als Huren. Kogons Blindheit für die Situation der Frauen ist frappierend. Er denunzierte sie mit dem Hinweis auf ihre vorhergehenden Lebenswandel und impliziert, nur die SS-Aufseherin benähme sich noch schlimmer als sie. Die Behauptungen, die Frauen hätten sich freiwillig gemeldet und hemmungslos gefügt, ist kaum haltbar. In der Geschichtswissenschaft sind Zwangsprostitution und Lagerbordelle mittlerweile eingehend erforscht. Dabei hat sich gezeigt, dass den Frauen auffallend schnell Freiwilligkeit für die Arbeit in Bordellen unterstellt wurde. Wesentlich schneller etwa als Häftlingen, die in der Rüstungsindustrie arbeiteten, obwohl die Zwangsprostitution mit Freiwilligkeit nichts zu tun hatte. Die verharmlosenden bis denunzierenden Darstellungen bei Semprun und Kogon stehen im starken Kontrast zu den Erfahrungen von Zwangsprostituierten aus den NS-Lagern. In Oral History Interviews sprechen sie noch über 40 Jahre später von Albträumen, von krampfartigen Schmerzen im Unterleib und von Ekel, der sie plötzlich überkommt und die Bilder aus der Vergangenheit heraufbeschwört. Eine Überlebende berichtete von eitrigen Bisswunden an der Brust, die eine Brustamputation nach ihrer Befreiung notwendig machten. Eine Zeitzeugin erzählt: Es gab so viele Dinge, die sind unbeschreibbar und so ekelerregend. Wenn ich heute über einzelne Dinge sprechen sollte, ich würde durchdrehen. Und das kann man keinem erzählen, was die alles verlangt und gefordert haben. Von ihrer erzwungenen Sexarbeit in Lagern erzählen nur wenige Zeitzeuginnen. Erfahrungen sexueller Gewalt waren und sind tabu besetzt. Erzählungen können retraumatisieren. Außerdem waren zahlreiche Betroffene nach 1945 weiterhin Stigmatisierungen ausgesetzt. Viele Zwangsprostituierte wurden aus der Gruppe der sogenannten Asozialen ausgesucht. Dazu zählten etwa Obdachlose, Roma und Sinti. Menschen, die nur unregelmäßig Lohnarbeit nachgingen. Frauen, die wegen Prostitution verhaftet worden waren. Aber auch Frauen, die sich nicht in den NS-Staat einfügten, indem sie etwa keinen Reichsarbeitsdienst leisteten. Das Ansehen Asozialer unter den anderen Häftlingen war gering. Zudem konnten sie aufgrund ihrer Heterogenität keine Gruppensolidarität ausbilden und sich organisieren. Anders etwa als die politischen Häftlinge. Ein Beispiel aus der Literaturgeschichte, das die Situation in Lagerbordellen nicht verharmlost, ist der Roman Haus der Puppen, den ein israelischer Autor unter dem Pseudonym K. Zeknit 135633 veröffentlichte. Der Klarname des Autors wurde bekannt, als er als Yehiel Dinur im Eichmann-Prozess über seine Auschwitz-Erfahrungen aussagte. Ein Teil von Dinurs Roman erzählt von Danielas Deportation in das Lagerbordell in Auschwitz und thematisiert dabei die ständige Angst, die Schmerzen, die Zwangssterilisation der Protagonistin. Außerdem Experimente an Mithäftlingen, etwa unterschiedliche Methoden der Kastration und Sterilisation, und medizinische Experimente. Tatsächlich wurden in Auschwitz etwa Methoden zur operationslosen Massensterilisation mittels ätzenden, in die Eileiter gespritzten Flüssigkeiten erprobt. Während der Roman im deutschen Sprachraum kaum bekannt ist, stellt er einen wichtigen Bestandteil erinnerungskultureller Bildung in Israel dar. Dort herrschte bis zum Eichmann-Prozess im Jahr 1961 außerhalb des privaten Raumes weitgehend Schweigen über die Shoah, sodass Dinurs Roman vor allem für junge Menschen oft zur ersten Informationsquelle darüber wurde. Seit den 1990er Jahren steht Haus der Puppen zudem auf dem Curriculum zur Schullektüre. Ungeachtet der Rolle des Romans für die frühere israelische Erinnerungskultur ist dessen Qualität mehr als strittig. Der Roman irritiert durch sprachliche Klischees und schiefe Bilder. Außerdem überschreitet er die Grenze zum voyeuristisch-pornografischen. Zudem nimmt er eine zweifelhafte Verschiebung der Täterschuld vor. Denn die wahrlich Bösen im Lagerbordell sind nicht die Bordellbesucher, im Roman sind es Soldaten, sondern die Oberkalfakterin Elsa. Dinur zeigt sie als eifersüchtig auf die vergewaltigten und missbrauchten Frauen und beschreibt, wie ihr Gesicht glüht vor unbefriedigter Geschlechtsgier, wie sie die Soldaten mit den Frauen beobachtet und dabei vor Eifersucht auf ihre Untertanen zerfressen wird. Weiter heißt es, Elsa kühlt die Glut ihrer Geilheit mit Mädchenblut. Immer wieder schnappt sich Elsa eines der Mädchen, zerrt sie in ihre Kammer, stürzt sich auf sie und saugt sich voll mit dem Geruch der Männer, die eben aus dem Bett des Mädchens gestiegen sind. Während Haus der Puppen also einer der wenigen Romane ist, der den Alltag von KZ-Zwangsprostituierten nicht verharmlost, ist Dinurs Erotisierung sexueller Gewalt höchst problematisch. Sowohl für eine kollektive Erinnerung an die Shoah als auch sein Frauenbild betreffend. Elsa ist Täterin als Frau. Denn Frau sein ist das zentrale Definitionskriterium, das ihre Identität bestimmt. Hier zeigt sich die Doppelfunktion der Repräsentation von Frauen in Haus der Puppen. Einerseits spricht der Autor für die ausgebeuteten, vergewaltigten Frauen. Andererseits konstruiert er eine Frauenfigur als sexualisierte Voyeurin voller Neid auf Vergewaltigungsopfer. Interessant sind in diesem Zusammenhang die divergierenden Rezeptionsweisen des Romans in Israel und dem englischsprachigen Raum. Dort war der Roman so erfolgreich, dass zwischen der englischen Erstveröffentlichung 1955 und dem Jahr 1977 50 Nachdrucke in Großbritannien und den USA erschienen. Während in Israel das Bild des respektablen Shoah-Überlebenden Dinur vorherrschte und Haus der Puppen als ernstzunehmender Beitrag zur Erinnerungskultur gilt, erklärt sich dessen Erfolg im englischsprachigen Raum eher mit dem dortigen Trend zur Sexploitation in den 1950er und 1960er Jahren. Die frühe Verquickung von Sex und Nazis in Haus der Puppen ging damit auch dem Genre der Nazi-Ploitation in den 1970er und 1980er Jahren voraus. Sexuelle Gewalt an Frauen in Konzentrationslagern ist nicht Teil des literarischen Kanons. Stattdessen bietet das Themenfeld Sex und Nazis Nährboden für eine neuerliche Ausbeutung von Frauen in der Repräsentation. Haus der Puppen sehen manche ForscherInnen als Wegbereiter für die notorischen israelischen Starlack-Hefte der 1960er Jahre. Die pornografischen Hefte voller sexueller Gewalt folgten meist einem ähnlichen Handlungsschema. Ein britischer oder amerikanischer Soldat wird über NS-Territorium abgeschossen und in ein Starlack, also ein Stammlager, gesperrt. Dort foltert und vergewaltigt ihn die weibliche Wachmannschaft des Lagers, bis er sich befreien und seinen Peinigern, zu denen er sich schon während seiner Gefangenschaft sexuell hingezogen fühlte, vergewaltigen und töten kann. Die Cover der Hefte zeigen großbrustige Dominas in knappen Outfits mit Hakenkreuzbinde, Peitschen und hohen Stiefeln, die muskulöse, ebenfalls halb entblößte Männer traktieren. Das erste Heft erschien 1961, also im Jahr des Eichmann-Prozesses, und verkaufte sich 25.000 Mal. Und das in einem Land mit damals rund 400.000 EinwohnerInnen. Bereits weniger als 2 Jahre später wurden die Hefte verboten, die zirkulierenden Exemplare konfisziert und zerstört. Eine der wenigen schreibenden Frauen, deren Bücher Eingang in den Kanon der Holocaust-Literatur gefunden haben, ist Ruth Klüger. In Weiterleben erinnert sie sich an ihre Erfahrungen im Lager als Kind, erzählt von deren Folgen für das Leben eines Menschen und reflektiert dabei ihre Stigmatisierung als Jüdin und als Frau aus feministischer Perspektive. Marginalisiert sind nicht nur die Erfahrungswelten von Frauen im literarischen Kanon, marginalisiert sind auch ihre Verfasserinnen, wie Klüger unterstreicht. Wer rechnet schon mit männlichen Lesern? Die lesen nur von anderen Männern Geschriebenes. Für die Erzählungen von sexueller Gewalt an Frauen gibt es keine Leser, denn es gibt im Kanon nicht einmal ihre Verfasserinnen. Nun erinnert Literatur als Gedächtnismedium an Werthaltungen, Frauenbilder, Rechtsverständnisse und eben auch an Konzentrationslager. Im etablierten Kanon werden Letztgenannte durch Männer erinnert. Der literarische Kanon reflektiert also über weite Strecken männliche Erfahrungen. Indes ist die flächendeckende sexuelle Ausbeutung von inhaftierten Frauen im Nationalsozialismus literarisch wenig repräsentiert, weil das Thema lange Zeit kaum beachtet wurde, weil Betroffene ungern darüber sprachen und nicht zuletzt, weil es literarisch schwer darstellbar ist. Dominant im Kanon ist also ein männlicher Blick auf den Körper von KZ-Häftlingen, der spezifisch weibliche Gewalterfahrungen ausspart und der mitunter ins Voyeuristische kippt. Die Konsequenz für Vergangenheitsbilder von Konzentrationslagern ist die Unsichtbarkeit von weiblichen Erzählungen über Verfolgungs- und Gewalterfahrungen. Sie hörten Literatur und Kritik, Sex und Nazis. Zur Unsichtbarkeit weiblicher Gewalterfahrungen in der KZ-Literatur von Johanna Oettel. Es las Uwe Kulnig.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.